Guten Morgen. Mein Name habt ihr schon ein paar Mal gehört. Eugen ist mein Name. Und warum bin ich hier? Ich war schon mal hier. Viele kennen mich schon. Ich habe schon mal hier gepredigt. Karl war noch nicht hier. Ja, keine Bestätigung. Frau Koch ist da. Und heute ist eine Überraschung für mich. Ich kam früher von der Gemeinde Bonn. Und heute sehe ich Johannes und Judith sind da. Die waren noch Bub, als ich in Bonn war. Achso, kommen wir zur Sache. Das weiß ich, deswegen hat Frau Koch gesagt. Ja. Das weiß ich. Ja, warum bin ich hier? Ich bin zurzeit in Elstal in einer pastoralen Ausbildung. Und Karl ist mein Mentor. Das heißt, heute ist eine Prüfung für mich. Er will mal hören, ob ich richtig predige oder ich falsch predige und so weiter. Aber keine Angst, ich rede nicht von mir, ich rede von unserem Herrn. Nur sein Wort werde ich sagen hier. Deswegen bin ich hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an jetzt. Das Thema ist in Johannes Kapitel 17, Vers 20 bis 30. Ich lese vor. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Somit der Text zur Predigt. Der Titel meiner Predigt ist: Jesus betet für uns. Für dich und für mich. Ja, es ist gut, einen Überblick zu bekommen, um zu verstehen, was hier geschieht. Die Nacht, bevor der Herr Jesus gekreuzigt wurde, war eine Nacht voller Aktivität für den Herrn. Er verbrachte den Abend mit seinen Jüngern im oberen Raum, lehrte sie über den Heiligen Geist und ermutigte sie im Allgemeinen, sein Werk in der Welt weiterzuführen. Nachdem die gegessen hatten, führte Jesus die Apostel außerhalb der Stadt zu dem Garten Gethsemane. Dort hat Jesus sich Zeit genommen, sein Vater anzurufen. Er hat mit dem Vater gesprochen. Diesbezüglich erzählt uns der Evangelist Lukas, dass Jesus betete eindringlich. So eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das können wir lesen in Lukas Kapitel 22, Vers 41 bis 44. Johannes gibt uns einen kleinen Einblick in diesem Gebet, das Jesus betete. Er betete nicht nur für die Apostel, die dort mit ihm im Garten waren. Er betete auch für jeden, der jemals an ihn auch glauben würde. Jesus hat sein Gebet geöffnet, indem er für sich selbst im Voraus betet, in der Erwartung der Wiederkehr im Gebiet des Vaters, in den Herrlichkeiten des Himmels. Dann wendet er seine Aufmerksamkeit nach außen, um für sein Volk zu beten. Heute predige ich mit dem Gedanken, Jesus betet für uns. Wir beten. Herr, berühre meine Lippen, dass ich nur dein Wort spreche. Amen. Die Predigt habe ich in drei Teile. Erster Teil, Jesus betet um Bewahrung, was sehr wichtig ist für uns. Zweiter Punkt, Jesus betet für unsere Pflicht. Wir haben auch Pflicht. Nicht, dass du schon getauft bist, sagst du, ich bin gerettet. Doch, du bist schon gerettet, die Voraussetzungen sind da. Aber du hast auch noch was zu tun. Das hören wir was. Dritter Punkt und letzter Punkt, Jesus betet für unser Reiseziel. Als ich hier reinkam, bin ich einem Bruder begegnet draußen. Meine Frau war dabei. Er sagt, ah, ich habe einen Bruder in Erfurt. Ja, ich kenne den Bruder, das ist Gerd. Ja, er sagt, ich habe graue Haare. Ja, das ist eine Gnade Gottes. Denn wir sind nur Pilger auf dieser Welt. Und das gehört dazu. Und wenn Gott dir gnädig ist, kriegst du graue Haare. Jesus betet für unsere Bewahrung. Das ist der erste Punkt. Nach dem Text, Jesus ist noch da. Er lebt noch auf der Welt. Er wird gekreuzigt. Am Kreuz wird er sterben für uns. Drei Tage später wird er von den Toten auferstehen. Und dann, 40 Tage danach, wird er zum Himmel aufsteigen. So kurz haben wir Himmelfahrt gefeiert. Ne? Ich habe mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, TV, Bibel TV. Es gab so ein Interview zu meinen Kindern und so weiter. Der Mann fragte die Kinder, was ist Himmelfahrt? Eine sagte, ja, ich weiß, was das ist. Das ist der Tag, wo die Eltern, die Jungs, nehmen die Bier mit Karre und gehen raus. Das war sein Klischee, was er hatte. Aber dieser Tag ist besonders für uns. Himmelfahrt. Das heißt, wir haben noch was zu tun. Erklären. Wir müssen noch erklären und erklären. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Ja, Jesus wird seine Jünger in der Welt verlassen und damit die Jünger sein Werk in der Welt weiterführen. Jesus will, dass wir gesichert sind. Ja, das ist sehr wichtig, weil in dieser Welt haben wir den Widersacher. Es ist ein Kampf. Und Paulus in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5 sagt, bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden. Es ist versprochen. Es ist uns schon gegeben. Aber Vorsicht, meine Brüder und Schwestern. Wenn was gegeben ist, muss man auch annehmen. Viele nehmen das nicht an. Und das ist ein Riesenfehler. Jesus will, dass wir zufrieden sind, du und ich. Er betet für sein Volk, damit es Freude erlebt. Wahre Freude und nicht das Glück, das von den Umständen abhängig ist, sondern die Freude, die im Herrn verwurzelt ist und durch die Arbeit des Geistes Gottes in unserem Herzen verankert ist. Das ist wahre Freude. Und wir wissen, das ist eine Frucht, wie nennt man das in Deutsch? Das ist eine Frucht des Geistes. Freude. Und das ist sehr wichtig. Aber was sagt die Welt? In der Welt wissen wir alle, es geht nur um Glück. Vom Fernsehen wissen wir alle Klischees, die da rauskommen. Man wird glücklich sein, wenn man eine bestimmte Art von Auto hat. Man wird glücklich sein, wenn man das oder das hat. Und in China jetzt, man wird glücklich sein, wenn man den teuersten Hund der Welt hat. Wisst ihr, wie viel dieser Hund kostet? 1 Million Euro. So ist die Welt. Und so geht das weiter mit der Welt. Jesus verspricht seinem Volk Freude. Diese Freude hat nicht mit dem Glück zu tun, aber die Freude hat alles mit Zufriedenheit zu tun. Und Zufriedenheit ist unbezahlbar. Das lesen wir in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 6. Es stimmt ja, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Jesus will auch, dass du getrennt wirst. Ja, die Trennung ist wichtig. Ja, er betet, dass sein Volk vom Einfluss der Welt und des Teufels ferngehalten wird. Er will, dass sein Volk anders als die Welt ist. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, 17, Vers 17 lesen wir, darum befiehlt Gott, verlasst sie und trennt euch von ihnen, rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen. Aber Gott ist bei uns, um uns in unserem Kampf mit dem Fleisch und dem Teufel zu helfen, hat der Herr alle Mittel und Ressourcen gegeben. Er hat alles zur Verfügung gestellt, damit wir in dieser Schlacht siegen. Er hat uns die Möglichkeit versprochen, gegen die Versuchung zu gewinnen. Das ist klipp und klar gesagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Wir haben dieses Zeugnis gehört, ne? Bei McDonald's. Man würde sagen, ach, ist schon vorbei, ich bin schon weg von da und so weiter. Aber der Heilige Geist trommelt weiter. Irgendwas muss mal geregelt werden. Bring das in Ordnung. Diese Warnung, soll man das annehmen oder nicht annehmen? Wenn man Ohren des Geistes hat, nimmt man das an, entschuldigt sich. Und das ist wichtig als alles. Gott sieht alles, aber er hilft uns, damit wir siegen in diesem Kampf. Wir müssen zuhören und tun, was er will. Und das ist das Wichtigste. Er will, dass wir gerettet werden. Jakobus, Kapitel 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Bei solchen Sachen, bei McDonald's, Der Widersacher wieder trommeln. Er sagt, ist schon vorbei. Bumm, bumm, bumm. Ist schon vorbei. Brauchst du nicht dahin zu gehen. Ist zu weit. Brauchst du nicht anzurufen. Du verlierst nur deine Zeit. Bumm, bumm. Er gibt auch sein Salz, damit du verloren gehst. Jesus will, dass du und ich geheiligt werden. Das Wort heilig hier hat die Idee, etwas zu reinigen, damit es ausschließlich für den Gebrauch des Herrn gesetzt werden kann. Wenn etwas geheiligt wird, wird es heilig und es ist für die Herrlichkeit Gottes. Jesus will, dass sein Volk gereinigt wird und für die Herrlichkeit des Herrn benutzt wird. Diese Heiligung findet auch durch den Dienst des Wortes Gottes statt, durch das Blut Christi. Das steht in Johannes 17, was ich gelesen habe, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, die uns reinigt. Ja, die Reinigung kriegen wir durch das Wort Gottes. Wenn wir Zeit im Wort Gottes verbringen, merken wir Bereiche in unserem Leben, wo unsere Aufmerksamkeit gebraucht wird, wo wir noch was zu reinigen haben. Und das ist sehr wichtig. Dafür kennen wir die Geschichte von Töpfen. Ne? Es gibt aus Gold, aus Ton und so weiter, aus Holz. Wo bist du? Was muss ich tun, damit ich ein Topf oder ein Topf aus Gold werde? Das Wort Gottes hilft. So, zweiter Punkt. Jesus betet für unsere Pflicht. Da kommen wir hin. Unsere Pflicht, wir haben auch Pflicht. Wir haben die Pflicht der Vereinbarung. Christi Wunsch ist für sein Volk, dass sein Volk eins ist. Das heißt, er will, dass wir in der Einheit laufen. Mit anderen Worten, alles, was wir tun, muss getan werden, um die Einheit des Leib Christi zu erhalten. Und das ist wichtig. Hier gebe ich ein Beispiel von, oder zwei Beispiele von zwei Gemeinden in Korinth, in Philippi. Da war immer Streit. Und Paulus schreibt: Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch eindringlich, hör auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. Die Gemeinde Philippi. Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Jetzt fragen wir uns, warum ist die Einheit in der Kirche so wichtig? Weil wir ein lebendiges Werbung oder Anzeige für den Herrn Jesus sind. Und wenn die Welt das Volk Gottes sieht, sieht die Welt entweder die Gegenwart des Herrn oder die Gegenwart des Streits. Und wo es Streit gibt, da ist Verwirrung. Und Gott ist nicht der Verfasser der Verwirrung. Das lesen wir in 1. Korintherbrief. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Zweite Pflicht. Wir haben die Pflicht der Zuneigung. In seinem Gebet, das Gebet Jesus betet, dass wir mit Liebe erfüllt werden. Das heißt, er wünscht, dass sein Volk durch ein Leben der Liebe für die anderen da ist. Das Leben der Liebe für die anderen. Und das ist sehr wichtig für uns Christen. Diese Art von Liebe ist Gottes Forderung für seine Kinder. Und Jesus, letzter Punkt, betet auch für unser Reiseziel. Wohin gehen wir? Jesus erklärt, dass es seine Wille ist, dass sein Volk mit ihm in seinem himmlischen Haus ist. Er bekräftigt das auch hier bei Paulus, wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jede von uns soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Es ist nicht Gottes Wunsch, dass irgendwelche umkommen. Um diesen Wunsch zu verwirklichen, müssen die Menschen den Herrn empfangen. Das lesen wir in Johannes 17. Ich erkläre, dass es mein Ziel ist, dass jeder, der mich empfängt, mit mir im Himmel sein wird und meine Herrlichkeit sehen wird. Mit anderen Worten, wenn du gerettet bist, gehst du nach Hause zum Vater. Hier gebe ich ein Wort zur Erinnerung. Der Himmel ist ein Ort, ist ein vorbereiteter Ort für ein vorbereitetes Volk. Jesus ist zum Vater gegangen. Was will er da tun? Hat er selbst gesagt. Er will für uns Plätze organisieren, vorbereiten. Wenn er was tut, was müssen wir tun? Wir haben ein paar Sachen gehört. Es sind noch mehr in der Bibel, wenn man forscht. Weil ein paar Sachen habe ich hier genannt. Das müssen wir auch tun. Jesus empfangen, das ist erstmal das. Und leben, wie er will. Und der Himmel, das lesen wir in Offenbarung, ist ein Ort nicht wie diese Welt. Dort wird Jesus unser Licht sein. Wir werden keine Sonne brauchen. Er wird da sein. Und Gott wird mit uns leben. Ich bin am Ende meiner Predigt. Ich bin dankbar, dass Jesus sich Zeit genommen hat, für dich und für mich zu beten, bevor er ans Kreuz ging. Ich bin dankbar, dass sein Gebet erklärt, was für mich und für dich in dir und in mir getan wurde. Er will, dass wir gerettet werden. Er will, dass wir befriedigt sind. Er will, dass wir geheiligt werden. Er will, dass wir getrennt werden von dieser Welt. Und dass wir eins sind in Jesus, in ihm. Das ist die Botschaft. Und sein Gebet für sich selbst wurde erhört. Jesus ist beim Vater. Das hat er hier gebetet, dass er wieder zum Vater geht. Und danach hat er für uns gebetet. Jetzt kommt die Frage, bist du bereit, Jesus zu empfangen und zu folgen, damit du am Ende der Welt auch beim Vater im Himmel bist? Ja! Amen.